Als ich gefragt wurde, diese Predigt heute zu halten, da habe ich erst ein bisschen zurückhaltend reagiert, weil ich mich in den letzten 4-5 Jahren, ich bin noch nicht ganz im Ruhestand, aber stärker zurückgezogen habe, weil Gott mich mehr, ich sag mal, in die Verborgenheit gerufen hat. Und dann kam aber eine ganz, ganz große Freude auf über diese Möglichkeit, unsere Männergebetstage mit diesem Gottesdienst und auch mit dieser Predigt abzuschließen. Und weil die Predigt auch mit hineingehört in unsere Männergebetstage, hat Bruder Franziskus mir erlaubt, etwas länger zu machen heute. Also wenn es Ihnen langweilig wird, gehen Sie zwischendurch raus, trinken Kaffee. Aber es könnte ja auch sein, dass Sie merken, Gott spricht Sie an und dann bleiben Sie einfach hier und werden überlegen, wie kann ich das mit in meinen Alltag hineinnehmen. Das Wichtigste an diesem Gottesdienst ist ja nicht die Predigt, sondern das Wichtigste an diesem Gottesdienst ist, dass wir miteinander als Gottesdienstgemeinde vor den lebendigen Gott treten. Mit unserem Herzen, wie es gerade ist, mit unserem Dank, mit unserer Not, mit unserem ganz kleinen Fünkchen Vertrauen. Jesus sagt, es reicht ein kleines Samenkörnchen Vertrauen. Das reicht. Aber das wollen wir mitbringen in diesen Gottesdienst und damit rechnen, dass er zu uns redet. Ich habe drei Stichworte: Berufung, Versuchung und vertrauenden Gehorsam. Wir in unseren Männertagen waren eine ganz verrückte Truppe. Zwischen 22 und über 80, aus völlig verschiedenen Gegenden Deutschlands, und fast alle kannten einander nicht, und unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche theologische, konfessionelle Hintergründe. Und wir haben erlebt, dass die Gegenwart des lebendigen Gottes uns ganz schnell zusammengefügt hat zu einer Einheit. Und wir hatten verschiedene Zeiten der persönlichen Stille, Zeiten, wo es einen Input gab, Zeiten des gemeinsamen Gebetes. Was mich im Gebet gestern Abend, wir hatten gestern Abend Gottesdienst gefeiert, besonders gefreut hat, ist, wie gedankt wurde für Gnadental, wie gedankt wurde für das Äußere, vom Essen im Haus der Stille bis zur schönen Gestaltung der Räume, von der Gastfreundschaft, aber auch dafür, dass hier Menschen jahrelang leben und beten in Freude und Versuchung. Und dass wir dadurch mitgesegnet sind. Und da wollen wir einfach auch mal ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Das haben wir ganz tief erlebt. Und deswegen sage ich das, dass es aus dem Gebet heraus als Dank zu Gott kam und jetzt nicht eine Höflichkeit des Referenten ist, um zu sagen, vielen Dank auch und es ist alles so schön. Sondern hier ist Gott bei aller Menschlichkeit, die wir als Menschen immer mitbringen, das wird so sein bis an unser Lebensende, der Herr ist da. Es gibt etwas, was wir, die wir hier zusammen sind, ich weiß jetzt nicht, wie alt der oder die Jüngste ist, aber ich gehe mal aus, auch aus von 15 bis 95. Es gibt etwas, was wir, wenn wir Christen sind, alle gemeinsam haben. Vieles. Aber ich denke an etwas Besonderes, nämlich jeder Christ hat eine Berufung. Es gibt keinen Christen ohne Berufung. Es gibt noch etwas, was wir alle miteinander gemeinsam haben. Das ist Versuchung. Ich habe mir überlegt, ob ich 50-Euro-Schein mitbringe und sage, den will ich verschenken. Wenn ein Christ hier ist, der sagt, er hat keine Versuchungen, dem würde ich den schenken. Ich habe sogar mein Taschentuch vergessen, also auch das Geld habe ich nicht dabei. Aber ich bin mir sicher, keiner wäre gekommen. Aber wenn einer gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, und du kannst jetzt rausgehen, du brauchst den Gottesdienst nicht. Ja, wenn das Wort Versuchung kommt, dann gibt es ja zwei verschiedene Arten, wie wir damit umgehen können. Entweder wir bilden eine heimliche Allianz mit der Versuchung und wir nähren sie wie so ein Vögelchen und geben ihr immer wieder mal was zu fressen und dann pickt es und fängt an zu singen und so weiter. Oder wir merken, nein, das ist eigentlich nicht das, was mich in der Tiefe glücklich macht, wenn ich der Versuchung folge, sondern ich merke, dass das höhlt mich aus. Wir Christen wollen ja so werden wie Jesus. Wir wollen so werden wie die Menschen, die uns vorangegangen sind und uns gezeigt haben, wie sie durch all die Versuchungen hindurch Gott treu geblieben sind. Und in der Versuchung geht es immer um drei Personen. Um Gott. Und Gott wird bekämpft durch den Feind, durch den Durcheinanderwerfer und mich. Und wenn wir in der Versuchung sind, dann spüren wir das. Ich will mich nicht jetzt vom Teufel vereinnahmen lassen, sondern ich will ganz mich von Gott prägen lassen. Und dann merken wir bewegen, wie kann ich jetzt im Sieg leben? Wie kann ich ein starker Christ, eine starke Christin werden? Wie kann ich, wir bewegen uns um uns selber. Und wir haben diesen Text, den wir gerade gelesen haben, aus Matthäus 4, mit dem haben wir angefangen, da drüben, in den Männergebetstagen. Ich hoffe, ihr habt dann nicht gedacht, oh, jetzt wird es aber langweilig, jetzt kommt der gleiche Text nochmal. Das ist richtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie kann ich im Sieg leben? Und die ganzen Fragen, die wir kennen dazu und die Hilfen der Bibel, die uns gibt, Epheser 6, diese sogenannte geistliche Waffenrüstung, wo uns Gott ganz konkrete Hilfen gibt, auch mit der Versuchung umzugehen. Ich möchte mal die Frage stellen, warum werde ich eigentlich versucht? Und ich sage das mal ganz banal, der Teufel hat überhaupt kein Interesse an dir. Er hat nirgend Interesse zu zerstören, das ist sein Hobby. Alles, was Gott gemacht hat, möchte er zerstören. Es ist der Kampf des Teufels gegen Gott. Und weil ich eine Berufung habe, deswegen kämpft der Teufel gegen mich. Deswegen versucht er mich aufs Glatteis zu führen. Weil er gegen Gott kämpft und sagt, da ist ein Mensch, da ist ein Mann, da ist eine Frau, der oder die breiten das aus, was die Christen Reich Gottes nennen, die bauen die Bastion Gottes in dieser Welt aus und die will ich zerstören. Deswegen werden wir angefochten. In dem Wort, ich werde versucht, steckt ja auch das Wort Sucht drin. In der Versuchung möchte der Feind mich dazu verleiten, etwas zu suchen, das ich dann vielleicht nicht bei Gott finde. Und so wird das Suchen schnell zur Sucht. Und ich möchte mal sagen, an einigen Beispielen kurz zeigen, wie die Versuchung unsere Gottesbeziehung berührt. Und ich möchte das nur am Beispiel von verschiedenen Suchtspielarten nehmen. Der Alkohol. Der Alkohol, der wird erstmal der Körper zerstört, das Gehirn wird zerstört, die Sicherheit im Alltag zu manövrieren wird immer mehr beeinträchtigt und dann letztlich wird die Beziehung stark beeinträchtigt, in der wir leben, oder zerstört. Und es kommt eine Lähmung in die Abhängigkeit zu Gott hinein. Nehmen wir eine andere Sucht. Nehmen wir Porno. Porno im Internet oder im Kopfkino. Hier geht es ganz schnell auf die Beziehung. Wenn wir im Kopfkino uns irgendwo bewegen und immer öfters bewegen, sind wir immer mehr dort zu Hause. Das heißt, wir entfernen uns von der Wirklichkeit, in der wir leben. Und jedes Kopfkino, in das wir uns immer mehr einlassen, hat Auswirkungen auf die Beziehungen, in denen wir leben. Wir können Theater spielen, wir können die Freundlichkeit und Frömmigkeit und alles üben. De facto hat es Auswirkungen auf die Beziehungen, in denen wir leben. Wenn ich im Kopfkino lebe, dann werde ich blind für das, was ich habe. und es stumpft meine Gottesbeziehung ab. Nehmen wir eine andere Sucht, die die Therapeuten heute zunehmend beschäftigt und die relativ neu ist, die Smartphone- und Internetsucht. Und ich ergänze die Informationssucht. Kopfkino, da geht es um die Inhalte. Aber bei der Smartphone-Internetsucht, Informationssucht, geht es um die Taktung meiner Persönlichkeit. Ich verändere nämlich die Art, wie ich mit dem Leben umgehe. Sie kennen das doch alle. Ich denke jetzt mal an Familienväter, die sitzen an ihrem Tisch mit ihren Kindern und daneben liegt das Smartphone. Und immer ist das Auge auf dem Smartphone, da könnte ja gerade was Wichtiges kommen und es ist auf jeden Fall wichtiger als das, was ich jetzt mit den Kindern erlebe. Wir kommen nach Hause und da liegt irgendeine Zeitschrift und ich will mich nur schnell entspannen. Und wir kommen in einen Lebensrhythmus hinein, der Suchtcharakter hat. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, uns zu steuern. Und wir haben gemerkt in diesen Tagen, und das sind wir ganz konkret angegangen, wir sind gar nicht mehr in der Lage, still zu werden. Deswegen ist das ein Segen, dass ihr hier stille Zeiten habt, auch vom Gottesdienst. Ja, man kann ja in den Gottesdienst gehen und sagen, Mensch, hoffentlich ist es bald zu Ende, dann komme ich gleich zum Eigentlichen. Das kennen wir alle. Wir leben in einer Zeit, wo wir das, was wir tun, schnell zu Ende bringen wollen, weil wir dann zum Eigentlichen kommen. Aber dann sind wir wieder da, dass wir schnell zu Ende bringen wollen, weil wir dann zum Eigentlichen kommen. Das heißt, diese moderne Sucht zerstört unsere Fähigkeit, einander zu begegnen. Und dann wird das ersetzt durch Cyberbeziehungen. Ich sage nichts gegen Cyberbeziehungen. Aber wenn sie Ersatz sind für meine Fähigkeit, richtige Beziehungen zu leben, ist es schwierig. Und das, ein letztes möchte ich nennen, die Klatschsucht. Die Bibel nennt das unter einem anderen Wort, aber was passiert denn in der Klatschsucht? Klingt ja so harmlos. Du, hör mal, hast du schon gehört? So und so und so. Das ist jetzt nur unter seelsorgerlichem Gesichtspunkt, aber weißt du, was mit dem oder der gerade ist? Und so weiter. Das heißt, entweder ich nehme eine leicht höhere Position ein, das, was ich da beobachte, macht mich größer, oder ich fülle mich ab mit Unwichtigen und meine Berufung, Priester oder Priesterin Gottes zu sein, wird unterminiert. Wir haben uns in diesen Tagen sehr stark beschäftigt. Was heißt es, Priester Gottes zu sein? Ich meine jetzt nicht den Priester, der hier im langen Gewand das Abendmahl austeilt, sondern wir alle, wenn wir Christen sind, haben wir die Berufung, Priester, Priesterin Gottes zu sein, sagt die Bibel ganz klar. Und das ist ein Adel, das ist ein Adel, das ist ein Privileg, das ist etwas ganz Besonderes. Nehmen wir mal die Klatschsucht, statt dass ich sage, ja, das und das und weißt du schon, tragen wir es zu Gott, das müssen wir üben, können wir nicht über Nacht machen, dass wir, wenn jemand uns Unrecht tut, nicht innerlich den Groll hegen, mal ein paar Minuten, das ist okay, aber es dann zu Jesus tragen als Priester Gottes, weil das ja etwas ist, was auch ihn und Gott betrifft. Wir merken, all diese Beispiele, ich habe ja jetzt nur die Sucht genommen, in all diesen Beispielen geht es letztlich immer um die Beeinträchtigung unserer Gottesbeziehung. Und jetzt möchte ich mal den Blick wegwenden von ich in der Versuchung. Ja, jetzt bin ich armer Kerl in der Versuchung und was mache ich jetzt? Wie komme ich da raus und wie kriege ich wieder ein freies Gewissen und so weiter? Gibt so viele Bücher drüber. Wir lassen das jetzt mal im Augenblick beiseite und richten unsere innere Kamera mal auf dieses Thema Berufung und Versuchung. Um was geht es eigentlich in der Versuchung? Und wir haben ja heute zwei Versuchungstexte. Und im ersten Text vom Alten Testament, da geht es um den Kampf, um die Zerstörung der Berufung von Adam und Eva. Und jetzt machen wir ein Quick Run durch die Heilsgeschichte in 5 Minuten von Adam, Eva bis zur Offenbarung. Vor Adam, Eva. Gott ist genial. Und da heißt es, in der Schrift, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wenn Gott, dieser geniale Gott, der einen Sinn für Schönheit hat, etwas schafft, dann kann das nur schön sein. Wenn wir die Mosaiksteinchen der Bibel richtig zusammensetzen, dann ist da was passiert, nämlich eine Rebellion gegen Gott. Und die hat eine Folge für den ganzen Kosmos. Die hatte eine Folge für diese Erde und diese Erde blieb zurück als Tohu wa Bohu, Irrsal und Wirrsal, übersetzt Buber. Und jetzt ist Gott aber der erneuert, der schafft, der hat eine Liebe, der möchte mit diesem Irrsal und Wirrsal etwas Neues schaffen. Und dann denkt er, ich schaffe jemanden, der so ist wie ich. Adam und Eva. Er schafft den Menschen als Einzelpersönlichkeit und als Gemeinschaft. Und er sagt, ihm gebe ich die Berufung, diese neue Erde, die ich geschaffen habe, dann die nächsten Verse von 1. Mose 1, diese zu bewahren und weiterzuentwickeln. Und es gibt ein Geheimnis, dass diese große Freiheit, in die Gott diesen Menschen stellt, auch funktioniert, dass er in einer ganz, ganz engen Tuchfühlung bleibt mit dem, der ihm das Leben gegeben hat. Und die Freiheit des Menschen hängt an dieser Bindung, an diese Freiheit Gottes. Und das hat dem Teufel überhaupt nicht gefallen, dass hier jetzt plötzlich wieder eine Welt Gottes entsteht. Und er hat sich überlegt, wie kann ich die unterminieren? Und dann greift er genau die Berufung des Menschen, Adam und Eva, greift er an, um die Berufung zu zerstören und damit das Werk Gottes der Bewahrung und Erneuerung in dieser Welt. Und dann haben wir gelesen, wie das geht. Dieser Angriff auf die innere Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das erste ist der Zweifel. Aha, ist ja toll hier, gell? Ist ja super. Was hier alles für Bäume stehen. Wow! Mensch, und Gott hat gesagt, ihr dürft davon nicht essen. Nein, wir essen von allen diesen wunderbaren Bäumen. Nur diese zwei da. Nur das sind die einzigen. Die sollen wir nicht essen und auch nicht anrühren. Ach, ja, sonst werden wir sterben, sagt Gott. Ach, guck dir doch mal diesen Baum an. Der ist so harmlos. Da werdet ihr doch nicht sterben. Wisst ihr was? Das ist das Geheimnis. Deswegen, Gott gönnt euch das nicht. Gott gönnt euch das nicht. Aber wenn ihr den nehmt, ihr werdet sein wie Gott. Das, ihr braucht jetzt noch nichts zu essen. Guck ihn mal an. Guck mal, diese Schöne, wie die Farben funkeln. Ja? Wie die Farben funkeln im Licht. Ja, geh, riech mal dran. Oh, riecht er gut. Oh, riecht er gut. Weißt du was, du brauchst ihn ja nicht zu essen, aber pflück ihn einfach mal an. Ja, und guck mal, wie weich der ist. So weich, tut der Haut so gut. Ja. Davon kannst du doch nicht sterben. Und irgendwann ist sie weg. Da sieht sie überhaupt nicht mehr all die Fülle, die sie hat, sondern sie sieht nur noch das eine, was sie nicht hat und fällt rein, auf diese raffinierte Art ein Keil zu treiben zwischen dem, was Gott gesagt hat, zum Heil der Menschen, und ihr selber. Interessant ist ja, dass dann letztlich doch immer Adam verantwortlich gemacht wird. Warum? Adam hatte etwas, was wir Männer sehr oft haben, aber es nicht merken. Er war sehr bequem. Ja? Da wird die Versuchung ihm aufs Tablett gereicht. Und jetzt aufzustehen und sagen, hey, was machst denn du für einen Quatsch? Und den Apfel mal ganz kurz wegzukicken. Oh ja, ist interessant, der sieht wirklich schön aus. Gucke ich mir mal näher an. Und dann lässt er sich den, wir wissen ja nicht, ob es ein Apfel war, wahrscheinlich eine Frucht, die wir gar nicht mehr kennen. Und es gibt so schöne Früchte. Ja? Dann lässt er sich das aufs Tablett servieren und die Eva ist ja auch nicht tot umgefallen. Also seine Verantwortung hier, der Eva zu helfen, völlig weg. Und wir kennen das doch auch, gell? dann hocken wir vor der Scheibe im Halbschlaf und dann flimmert das so in uns rein und hinterlebt es dann nur noch im Kopfkino oder im Unterbewussten weiter. Das ist die schleichende Art, wie der Teufel versucht, unsere Gottesbeziehung und damit unsere Berufung zu unterminieren. Wir sind ihm sowieso egal, aber es geht ihm darum, dass Gott gestoppt wird. Gott überlegt sich jetzt etwas, nachdem die Berufung des Menschen zerbrochen ist und damit auch die Welt und all dieser Mist, den wir heute haben, an Kriegen und Umweltverschmutzung und alles, das hat alles da seine Wurzel. Und jetzt überlegt sich Gott, wie kann ich das ändern? Und er beruft sich ein Volk. Warum tut er das? Weil er an diesem Volk deutlich machen will, wer er ist. Und weil er will, dass die Menschen dann den Messias, den er in diese Welt schicken will, den er berufen hat, das zu erneuern, was kaputt gegangen ist, damit sie ihn erkennen. Und das letzte Glied in dieser Kette ist Johannes der Täufer, dessen Tag wir heute sehen. Johannes rollt sozusagen den roten Teppich aus für Jesus, damit man merkt, das ist er. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus, der Sohn Gottes. Gott macht sich so klein, dass er sich wieder in die Rolle dieses Adam hineingibt, um jetzt das Ganze umzudrehen. Und jetzt gibt es einen Satz im Neuen Testament, der ganz schwierig ist. Jesus musste an dem, was er litt, gehorsam lernen. Überlegt mal, der Sohn Gottes muss gehorsam lernen. Ist das nicht verrückt? Und ich kann mir das gut vorstellen, der war ja wach, das lesen wir ja, der 12-Jährige im Tempel, der war wach, der sieht all die Not und will eingreifen und Gott sagt, nein, deine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann sieht er wieder eine Not, will eingreifen, nein, deine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann wird er 20, hat Power, wird 25, hat Kraft, möchte helfen. Deine Stunde ist noch nicht gekommen, du musst reifen. Und dann kommt die Stunde. Und dann kommt die Taufe. Und dann kommt dieser große Augenblick. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann kommt die Sendung. Und dann heißt es, und der Geist Gottes, neutestamentlicher Text, führt ihn in die Wüste. Der Geist Gottes führt ihn in den Ort der Versuchung. Und jetzt passiert genau das, genau dasselbe wie bei Adam, genau dasselbe. Jesus hat Hunger, 40 Tage der innigen Gemeinschaft mit Gott. Dann sieht er da diese Steine. Ach, Mensch, wenn das doch ein Brot wäre. Brot riecht so gut. Wenn du Gottes Sohn bist, mach's dir doch selbst. Nimm doch diesen Stein, mach doch Brot raus. Du hast doch die Vollmacht von Gott, dem Vater, bekommen. Nein. Die Schrift sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Die Gottesbeziehung. Er hält die Gottesbeziehung. Der Teufel gibt sich nicht beschlagen. Er sagt, Sieg, endlich Sieg, wunderbar. Natürlich, du hörst doch auf Gott. Du hörst doch auf Gott. Ja, du musst vertrauen. Du musst auf Gott vertrauen. Weißt du nicht, was Gott gesagt hat? Geh doch da von der Zinne des Tempels. Deine Anfechtung, erkennen mich die Leute auch als Sohn Gottes? Werden die merken, dass ich der Sohn Gottes bin? Das kannst du lösen. Lass dich doch im Vertrauen auf Gott von der Zinne des Tempels fallen und vertrau ganz dem Wort der Heiligen Schrift. Denn Gott sagt dir doch zu, er wird seinen Engeln befehlen und so weiter und so weiter. Und Jesus schmettert das wieder ab mit dem Wort Gottes. Und zum Schluss dieses, er soll ja wieder herstellen, die Herrschaft Gottes über allem. sagt der Teufel, du weißt doch, die Welt gehört mir. Und ich habe immer einen Deal mit dir. Die kriegst. Du kannst dir all das sparen mit Kreuz und Versuchung und all das. Die kriegst von mir. Ich brauche nur eine kleine Sekunde. Ja, kleine Verbeugung. Einmal runter, einmal wieder hoch. Alles ist dein. Weg! Steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus ist dran geblieben. Der Teufel kam an die Gottesbeziehung nicht heran. Und dann heißt es in der Schrift, und die Engel traten herzu und dienten ihm. Plötzlich kommt diese ganze unsichtbare Welt, diese ganze Power der unsichtbaren Welt und unterstützt ihn. Und dann heißt es, und Jesus, bei Lukas, und Jesus ging in der Kraft des Heiligen Geistes und dann legt er den nächsten Schritt in der Abwicklung seiner Berufung. Adam, Jesus, ich. Jeder von uns ist berufen, diesen Neuaufbau des Reiches Gottes mitzuwirken und mitzugestalten. Und es gibt Menschen, die suchen bis an ihr Lebensende ihre Berufung. Und die meisten stehen schon drin. Es sind nicht alle berufen, hier zu leiten, in den Gemeinden zu leiten. Aber es gibt zwei Menschen, ich greife mal zwei raus, die mich sehr beeindruckt haben. Das ist der Klosterbruder, Bruder Lorenz. Aus welchem Jahrhundert war das? 17. Bruder Lorenz, ein ganz unbedeutender Klosterbruder, der stand in der Küche und schälte Kartoffeln und kochte Milch und putzte und was da zu tun war. Der hat einfach alles, was er tat, wirklich für den Herrn getan. Und ein Satz hat mich sehr beeindruckt und ich würde gerne lernen, diesen Satz wirklich zu leben. Das ist der Satz, ich will so leben, als gäbe es nur Gott und mich. Boah. Also die Anfechtung zu überlegen, was denken die anderen und wie komme ich an und so in der Horizontalen zu leben, die kennen wir alle. Dieses, ich will so leben, als gäbe es nur Gott und mich. Und interessant ist, dass wir heute noch durch diesen Bruder gesegnet werden. Ein zweiter Mensch, der mich sehr beschäftigt hat, ist die sogenannte kleine heilige Therese, Theresia von Lisieux. Ein Mädel, das in einer Zeit gelebt hat, wo die Aufzüge erfunden wurden. Und dann sagt sie, oh, lieber Gott, dein Leben da, dieses anspruchsvolle Leben, das kann ich nicht. Du musst mich mit in deinen Aufzug nehmen und hochfahren. Eines Tages reichte man ihr einen Korb, wo sie sich was aussuchen sollte und sagt, was möchtest du denn? Oh, sagt sie, ich nehme alles. Das gefällt Gott. Wenn wir sagen, Herr, ich kann das nicht, du musst mich in deinem Aufzug mit draufnehmen. Herr, ich will nicht ein bisschen, ich will alles. Der Teufel hat Jesus angeboten, alles zu kriegen. Aber wenn ich alles aus der Hand Gottes nehme, ist genau das der riesige Unterschied. Und ich habe das in den letzten Jahren erlebt. Gott hat mich von der Bühne weitgehend weggerufen. Ich sage immer von der Kommandobrücke in den Maschinenraum. Und habe erlebt, dass Dinge, die ich vorher verändern wollte, dann plötzlich liefen, ohne dass ich sie versucht habe zu verändern, sondern dass Gott handelt, wenn wir beten. Und jeder Christ hat die Berufung zu beten. Die Bibel ist voll davon. Ich habe sie mal ganz durchgelesen, alles angestrichen, was mit Gebet davon zu tun hat. Hier ist ganz viel Grün in meiner Bibel. Wenn ich das weiß, ich habe eine Berufung. Und diese Berufung ist Gott ganz, ganz wichtig. Weil das, was er durch mich wirken kann, nur durch mich wirken kann, nicht durch meinen Bruder oder Schwester in der Gemeinde oder hier neben mir, er kann es nur durch mich wirken. Als dieses Haus gebaut wurde, Bruder Franziskus hat vollen Bezug darauf genommen, da gab es einen Satz, der hieß, das war so eine Verheißung, die Gott ins Herz gelegt hatte, baut mir mein Haus, so will ich euch das eure bauen. Damals ging es zunächst mal um dieses Haus. Und das wurde im Glauben gebaut. Da können die Brüder und Schwestern Storys erzählen, wie Gott hier Gebete erhört hat beim Bau dieses Hauses. Und Gott hat dann das geschenkt, dass dann das innere Haus mehr und mehr gebaut wurde. Und vielleicht gilt der Satz auch umgekehrt. Baut mir das innere Haus, so will ich euch alles andere dazugeben. Und ich möchte noch zwei, drei Dinge kurz erwähnen, die unsere Berufung torpedieren können. Das eine ist Resignation. Resignation ist eines der Lieblingspferde des Teufels, durch die er durch diese Welt reitet. Weil ich in der Resignation meine Unterschrift unter das Vertrauen, dass Gott jetzt Herr der Situation ist, zurückziehe. Und der Teufel grinst. Eine gefährliche Zwillingsschwester oder Zwillingsbruder der Resignation ist das Selbstmitleid. Und ich denke, es gibt keinen unter uns, der oder die nicht schwere Verletzungen im Leben durch andere Menschen erlebt haben. Und am schwersten sind Verletzungen, die wir erlebt haben, durch geistliche Menschen. Und dann passiert etwas ganz Fatales. Jesus ruft mich. Jesus ruft mich und sagt, verlasse alles, was du hast und komm, folge mir nach. Und dann haben wir vielleicht erlebt, dass dieses Wort in der Gemeinde oder in einer geistlichen Gemeinschaft, und das erlebe ich immer wieder in verschiedenen geistlichen Gemeinschaften in Deutschland, dass dann Herzen berührt sind, weil die Worte Gottes in unsere menschlichen Hände gekommen sind und mit Macht und Druck verbunden worden sind. Und wenn dann das Wort des guten Hirten kommt, jetzt komm du doch endlich hinter mir her, verlass doch mal alles, was du hast. Und folge mir nach. Dann spüren wir den Druck, spüren wir die Angst und wir hören die Worte Gottes nicht mehr und der Teufel grinst, weil er uns statt dem liebenden Angesicht Gottes eine Fratze vor Augen malt und wir bleiben bei uns selber. Ein drittes ist der Nebel, dass wir das Wort Gottes nicht mehr wirklich wörtlich nehmen und es seine Kraft in unserem Leben verliert. Und ein viertes und letztes: Es gibt im Gnadental ganz viele Symbole. Dieses Haus ist ein Symbol, hat den Grundriss eines Fisches. Fisch, das erste Zeichen der Christen, die Buchstaben für Jesus. Dieses Haus hat 12 Säulen. Es kommt das Licht von oben. Könnte man ganz viel bewegen, wenn man nur in diesen Raum hineintritt. Bruder Andreas hat uns eine Einführung gegeben ins Kreuz in der Kapelle im Haus der Stille. Tun Sie sich mal den Luxus und versuchen Sie ihn zu gewinnen, dass er das mit Ihnen mal macht. Entschuldigung, Bruder Andreas, ja, ich habe es nicht abgestimmt. Also es ist voller Symbole. Haus der Stille hat den Grundriss einer Taube und so weiter, Heiliger Geist. Es gibt für mich ein Symbol, das ein Mahnmal ist und das ist der Brunnen, das Brunnenhäuschen. Ich weiß noch, wie der Brunnen gebaut wurde, es kam kein Wasser. Und alles, was man probiert hat, es kam kein Wasser. Und dann hat man gebetet, sagt im Namen Jesu, gehen wir jetzt einfach hier rein und dann kam Wasser. Und dann wurde das Häuschen draufgebaut. Aus irgendwelchen Gründen ist der Brunnen versiegt. Und als ich letztes Mal durch Gnadental ging, da merkte ich, das ganze Häuschen ist vollgestellt. Da ist irgendwas drin, das ich gut verstehe, also jetzt keine Kritik. Aber zunächst mal ist es ein Brunnenhäuschen und der Brunnen ist dazu da, dass er Wasser gibt. Aber das Häuschen war, ist vielleicht immer noch, zugestellt. Vielleicht kennen wir das auch. Wir haben eine Berufung von Gott. Und die Berufung ist immer, dass da Wasser fließt, wie in diesen Kaskaden, dann wird ein Gefäß voll und dann geht es weiter und dann geht es weiter. So darf mein Leben, meine Lebensberufung etwas sein, wo Wasser fließt, aber es ist vollgestellt mit irgendetwas. Wir sind ständig beschäftigt mit allem Möglichen und mit unserem Ärger, mit unseren Verletzungen, mit unseren Versuchungen. Und da macht der Teufel dasselbe mit uns. Er zeigt uns nicht alles, was wir haben von Gott und macht unser Herz voller Dank, sondern er zeigt auf das, was wir nicht haben. Wir beschäftigen uns nur noch über das, was wir nicht haben. Und dann murren wir über unseren Ehepartner oder den Bruder oder die Schwester, über Gemeindeglieder, über den Gemeindevorstand oder über den Pastor. Wir sind immer damit beschäftigt, was wir nicht haben. Wir sind vollgestellt. Das Brunnenwasser fließt nicht mehr. Und deswegen ist in diesen Texten, die wir gelesen haben, eine ganz, ganz große Hoffnung. Warum? Weil Jesus durch die Versuchungen hindurchgegangen ist. Weil Jesus sozusagen diese Todeswand durchbrochen hat. Weil Jesus bis zum Kreuz, wo die letzte Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch ab, dann komm doch runter. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt hat er den Weg freigemacht. Wir werden versucht sein bis an unser Lebensende. Und jetzt, wir Männer, wir kehren jetzt zurück an unsere Arbeitsstelle oder wo wir immer sind. Und Sie alle kehren zurück morgen an Ihren Job, vielleicht heute schon. Aber eines bleibt, ganz gleich wie du dich fühlst, ganz gleich in welchen Versuchungen du stehst, Gottes Berufung an dein Leben. Gott hat sich fest entschlossen, an dir festzuhalten, an deiner Berufung festzuhalten und dir zu helfen, dass das, was vollgestellt ist, verschwindet und dass das Wasser wieder fließt. Und dass das Wasser wieder fließt, das muss keiner merken. Bruder Lorenz, die kleine Therese, die mit 26 Jahren starb und ein riesiges Erbe hinterlassen habe, der hat ihr Kloster nie verlassen, vom 14. Lebensjahr an, weil sie einfach ihre Berufung gelebt hat. Und deswegen lasst uns hingehen und bauen am Hause Gottes. Wir Männer, an unserem Haus, ohne Angst. Warum? Jesus hat die Wand durchbrochen. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich bin bei euch, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Jesus nimmt uns mit in seine Klarheit. Sünde ist Sünde und deswegen ist gut, wenn wir sie bekennen und nicht dran rummachen. Bitterkeit ist Bitterkeit, Hass ist Hass, negatives Reden und das ist Sünde. Weg damit. Deswegen ist es ein Geschenk, wenn man beichten kann. Und dann weiter nach vorne geht. Jesus ruft mich hinein in seinen Schutz. Der Teufel will den Blick weglenken auf die Umstände, auf die Horizontale. Jesus nimmt uns in seinen Schutz und wir lernen es, ein Wort Gottes zu nehmen und das festzuhalten und sagen, Herr, ich fühle nichts, aber ich vertraue dir. Und Jesus nimmt mich hinein in seine Sendung. Und wenn ich noch so ein Wackelpeter oder eine Wackelliesel bin, Jesus hält an mir fest und nimmt mich hinein in seine Sendung. Meine Sendung ist zum Teil auch der Kochtopf. Ja? Mochte ich früher nie. Die Brüder wissen das, ich mochte nie kochen. Heute macht es mir sogar Freude. Die Sendung Jesu, er nimmt uns in seine Sendung hinein, das, was er mit Adam wollte, das, was er mit Jesus gemacht hat. Und jetzt sucht Jesus Leute, die er mitnehmen kann in seine Sendung. Und wir haben nicht die Verheißung, dass wir die Welt umkrempeln. Die Bibel sagt uns, es wird noch viel, viel schlimmer, als das wir jetzt erleben. Aber dass wir die Sendung Gottes leben und die Verheißung Gottes festhalten und die kleinen Inseln des heilen Gotteslebens bei allem Menschlichen, des heilen Gotteslebens bauen und daran mitbauen in unseren Gemeinden und wo wir herkommen und wo wir leben, weil wir eine Verheißung haben, weil Gott uns gerufen hat, weil Gott uns ausstattet mit allem, was er hat, dieser geniale Schöpfer Gottes, weil er unsere Versuchungen versteht, weil er selber durch die Versuchungen gegangen ist und weil er dir sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ganz zu mir und niemand und nichts kann dich aus meiner Hand nehmen. Also bleib du auch drin. Du, unser Gott, heiliger Gott, lebendiger Gott, du rufender Gott, du suchender Gott, du starker Gott, du wunderbarer Gott. Wir danken dir, dass du uns so lieb hast, dass du für uns geblutet hast, dass du für uns als Gott durch die menschlichen Versuchungen gegangen bist. Ich preise dich darüber, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast, dass du Jesus der Sieger bist. Und ich danke dir, dass du die Hand legst auf jeden Mann, jeden Frau, jeden Bruder, jede Schwester, jedes Kind, jeden Greis in diesem Raum, weil du uns liebst. Amen.